NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Wie ticken Jugendliche? Über diese Frage sind viele Erwachsene schon öfter verzweifelt. Wir haben gleich Antworten. Zumindest in Teilbereichen. Diese Antworten stammen aus der sogenannten Sinus-Jugendstudie, die heute in ihrer neuesten Version vorgelegt worden ist. Dann geht es um die Bundeswehr, deren Social-Media-Chef war offenbar intensiv vernetzt mit Rechtsextremisten. Und das Europaparlament mahnt dringend Nachbesserungsbedarf an, was die Ergebnisse des EU-Gipfels angeht. Wir schalten gleich nach Brüssel. Außerdem befassten wir uns mit quadratischen Schokoladetafeln, die sind und bleiben die einzigen in dieser Form im Supermarktregal. Als erstes aber in Bericht und Kommentar: Dein Jahr für Deutschland. Das ist die Überschrift über einen Freiwilligendienst, den die Bundesverteidigungsministerin vorgeschlagen hat. Erstmal als Pilotprojekt, danach aber gern als feste Möglichkeit für Jugendliche. Aus Berlin, Nina Barth.
Mit dem neuen Freiwilligendienst will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auch dazu beitragen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.
Ein solcher Dienst, egal wie er geleistet wird, ist aus meiner Sicht der Kitt, der die Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammenhält. Und dass wir im Moment gerade in besonders herausfordernden Zeiten leben, das ist sicherlich unbestritten.
Und deshalb steht der Heimatschutz im Fokus des neuen Freiwilligendienstes unter dem Motto Dein Jahr für Deutschland. Der neue Dienst umfasst 7 Monate Ausbildung, bestehend aus einer 3-monatigen Grundausbildung und einer Spezialausbildung, eben für den Heimatschutz. Danach sind die Teilnehmer 6 Jahre Reservisten der Bundeswehr und sollen in dieser Zeit mindestens 5 Monate zum Einsatz kommen im Heimatschutz, also zur Unterstützung der Bevölkerung bei Einsätzen wie in der Corona-Pandemie. Das Prinzip helfende Hände könne nur dann gewährleistet werden, wenn es ausreichend viele Reservisten gäbe, betonte Kramp-Karrenbauer.
Das ist deshalb wichtig, weil wir jetzt gerade bei Corona das Glück hatten, dass diese Lage nicht zusammengetroffen ist mit einem noch größeren Engagement im internationalen Bereich, mit möglicherweise noch anderen Fragen im Inneren. Denn dann hätten wir auch Probleme gehabt, aus der aktiven Truppe heraus diejenigen, die helfen, auch zur Verfügung stellen zu können.
Es gibt ja bereits einen freiwilligen Wehrdienst der Bundeswehr. Einer der Unterschiede zum neuen Dienst ist, erklärte der parlamentarische Staatssekretär Peter Tauber, dass die Freiwilligen des neuen Dienstes möglichst nah an ihrem Wohnort eingesetzt werden sollen.
Derjenige wird möglichst, zumindest nach der allgemeinen Grundausbildung und der Spezialgrundausbildung, in den 3 Zentren heimatnah verplant, damit er im Rahmen seiner Reserveübungen eben nicht 400 Kilometer durch die Republik fahren muss, sondern das relativ wohnortnah abbilden kann. Der 2. wesentliche Punkt ist, für diese Form des Dienstes sind die Verwendungen im Ausland ausgeschlossen. Das ist einer der Gründe, warum manch einer sich eben auch nicht verpflichtet.
Und damit werde in der Bundeswehr auch eine Lücke geschlossen, sagte Kramp-Karrenbauer zu dem zusätzlichen Angebot. Genau dieses zusätzliche Angebot stößt aber auf Kritik, zum Beispiel von den Wohlfahrtsverbänden. Sie sehen Konkurrenz zu Angeboten wie dem sozialen oder dem ökologischen Jahr. Diese Kritik kann die Verteidigungsministerin nicht nachvollziehen.
Es ist jedem unbenommen, sozusagen eigene Angebote zu machen. Ich glaube, dass wir mit diesem Angebot insbesondere junge Leute ansprechen, die sowieso eine Affinität zur Bundeswehr haben.
Außerdem, ergänzte die CDU-Politikerin, bleibe für diejenigen, die innerhalb von 6 Jahren 5 Monate aktiven Reservedienst leisteten, immer noch genügend Zeit, sich anderweitig sozial zu engagieren, wenn sie das wollten.
Nina Barth, ja, über 50 Jahre lang gab es die Wehrpflicht in der Bundesrepublik und den Zivildienst. 2011 wurde beides ausgesetzt, wie es heißt, faktisch also abgeschafft. Das war nicht so gut, finden manche, und hoffen nun auf einen Freiwilligendienst, den junge Leute ableisten können. Genau den will Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin. Das haben wir eben gehört. Doch ist der Vorschlag sinnvoll? Wir haben mal willkürlich rausgegriffen, 2 Jugendliche gefragt.
Es gibt so viele andere Möglichkeiten und für mich so viel sinnvollere Dinge, die man machen kann, als in der Bundeswehr zu dienen. Zum Beispiel Freiwilligendienste oder direkt studieren oder direkt meine Ausbildung anzufangen.
Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Gewurstel, habe ich so das Gefühl. Ne? Also klar, der Wehrdienst ist wichtig, aber ich finde, da könnte man vielleicht andere Schwerpunkte setzen.
Die beiden klingen nicht so richtig begeistert von der Idee eines neuen Freiwilligendienstes. Hier kommt noch eine Meinung, die von Alfred Schmidt.
Der neue Freiwilligendienst ist eine sinnvolle Ergänzung zum bisherigen Angebot der Bundeswehr für alle, die einfach helfen wollen. Das Programm läuft kurz und findet nah am Wohnort statt. Die Grünen spotten zwar über ein Halbjahrespraktikum, aber genau das hat doch eigentlich bisher gefehlt. Seit die Wehrpflicht abgeschafft wurde, gibt es praktisch kein niederschwelliges Angebot mehr für Leute, die sich für einen Job beim Bund interessieren. Viele sagen, der bisherige freiwillige Dienst mit seinen rund 2 Jahren ist mir zu lang. Und ins Ausland will ich auch nicht. Da kommt der neue Freiwilligendienst ins Spiel. Er soll ausschließlich in Deutschland stattfinden und erstmal nur 7 Monate am Stück laufen. 3 Monate Grundausbildung plus 4 Monate Spezialausbildung, alles einschließlich Urlaub und Lehrgängen. Und die übrigen Monate sollen dann in den 6 Folgejahren geleistet werden als Reservedienst. Auch das ist sinnvoll, denn hier kann es gelingen, dass die Bundeswehr ein Personalproblem besser in den Griff bekommt, nämlich die Anbindung von Interessierten an die bestehende Reservearmee. Diese Leute müssten dann im Bedarfsfall nicht extra neu rekrutiert werden. Ein paar Mängel hat die ganze Aktion allerdings. Detailfragen nach Unterkunft, Ausrüstung und auch Betreuung sind noch offen. Ebenso die Frage, woher das Geld für die etwa 1009 Freiwilligen und deren planmäßige Entlohnung kommen soll. Außerdem hätte die Ministerin zuvor den Verteidigungsausschuss informieren sollen. Das tat sie nicht und dadurch wirkt die ganze Sache wie ein Schuss aus der Hüfte, obwohl die Pläne dafür schon lange in der Schublade lagen. Politisch gesehen setzt sich Annegret Kramp-Karrenbauer dann auch nach dem Verdacht aus, sie wolle nur eine schnelle Reaktion bringen auf die Anregung der neuen Wehrbeauftragten Eva Högel. Doch bitte nochmal grundsätzlich nachzudenken über die Wehrpflicht. Deren Abschaffung sei ein Riesenfehler gewesen, so Högel. Da mochte ihr allerdings fast niemand zustimmen. Im besten Fall könnte der neue Freiwilligendienst dafür sorgen, dass Leute sich neu interessieren für die Bundeswehr. Und zwar durchaus auch für den militärischen Teil der Ausbildung, sonst könnten sie ja auch zum technischen Hilfswerk gehen. Und im schlimmsten Fall wird es ein Experiment, das nach der Pilotphase in einem Jahr wieder eingestellt werden müsste. Das wäre keine Katastrophe, im Gegenteil, es wäre den Versuch wert.
Der Kommentar im Echo des Tages von Alfred Schmidt. Apropos Bundeswehr, Rechtsextremisten haben da nichts verloren, vor allem nicht an entscheidenden Stellen. Darüber sind sich fast alle einig, in Berlin und im Rest der Republik. Umso erstaunlicher, was jetzt das ARD-Fernsehmagazin Panorama recherchiert hat. Danach ist der Leiter der Social-Media-Abteilung der Bundeswehr intensiv vernetzt seit Jahren mit Rechtsextremisten und deren Parolen. Peter Hornung.
Viele Soldatinnen und Soldaten haben persönliche Profile, so auch der Leiter des Bereichs Neue Medien beim Generalstab der Bundeswehr, Oberstleutnant Marcel B. Nach Recherchen des ARD-Politmagazins Panorama hat B. auf seinem Instagram-Account mit einem Rechtsradikalen sympathisiert, indem er einschlägige Beiträge mit »Gefällt mir« kommentiert hat. Incredible Bramborska ist der Netzname dieses Anhängers der sogenannten Identitären Bewegung. Diese Gruppierung stuft Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang als gesichert rechtsextrem ein.
Als inhaltliche Stichwortgeber sind die Vertreter der neuen Rechten gleichsam die Superspreader von Hass, Radikalisierung und Gewalt.
Den Recherchen zufolge ist Oberstleutnant B. seit Jahren mit dem umstrittenen Instagram-Account vernetzt. Er versah auch Beiträge mit eindeutigem Bezug zu Parolen der identitären Bewegung wie Defend Europe mit dem für Instagram typischen Herz. Und auch solche, in denen Bücher des Verlegers Götz Kubitschek beworben werden, der als Chefideologe der neuen Rechten gilt. Dabei ist es gerade Marcel B., dem eine besondere Position bei der Nachwuchswerbung der Bundeswehr zukommt. Er verantwortet Online-Kampagnen und hat an der Erstellung der Richtlinien für soziale Medien der Bundeswehr federführend mitgewirkt.
Seien Sie mit Ihrem privaten Auftritt im Social Web ein Vorbild, an dem sich andere Angehörige der Bundeswehr orientieren können.
Heißt es in diesen Richtlinien. Adressaten sind in diesem Fall Führungskräfte in der Bundeswehr. Benjamin Strasser, FDP-Obmann im Innenausschuss des Bundestages, übt schwere Kritik an dem Bundeswehroffizier.
Als Social Media Leiter hat er eine besondere Verantwortung für die Kommunikation der Bundeswehr und deswegen geht es gar nicht, dass er mit einem Anhänger der identitären Bewegung sympathisiert, dessen Beiträge mit einem Gefällt mir markiert. Und hier muss die Verteidigungsministerin aktiv werden.
Auf Panorama-Anfrage teilte das Bundesverteidigungsministerium zunächst mit, man werde die Vorwürfe umgehend und sorgfältig prüfen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verfolge eine absolute Null-Toleranz-Linie, insbesondere was rechte Tendenzen angeht. Verstöße würden nicht geduldet. Heute Mittag äußerte sich dann ihr Sprecher Christian Thiels.
Mit Blick auf Social-Media-Aktivitäten legen wir einen besonders hohen Maßstab bei denjenigen an, die zu deren dienstlichen Aufgaben genau dieser Social-Media-Bereich gehört. Und auch das ist jetzt Teil der laufenden Prüfung.
Und am Nachmittag teilte das Ministerium nun auf Twitter mit, dass der betroffene Offizier nicht mehr mit Aufgaben im Bereich Social Media betraut sei.
Die Sommerferien sind dieses Jahr völlig anders als sonst. Weniger Fernreisen, mehr Camping in Deutschland oder Liegestuhl in Balkonien. Aber es gibt sie schon, Urlauber, die auch 2020 ins Ausland fahren. Nach und nach kommen sie zurück aus ihren Zielen, zu denen auch Covid-19-Risikogebiete gehören. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie soll man umgehen mit diesen Heimkehrern? Die deutschen Gesundheitsminister diskutieren über Tests an Flughäfen. Definitive Ergebnisse gibt's morgen. Aber es zeichnet sich das ein oder andere ab, Birte Sönnissen in Berlin. Diese Tests an Flughäfen, wie soll das ablaufen?
Ja, beschlossen haben die Gesundheitsminister und Ministerin noch nichts, aber sie sind sich einig, es soll mehr getestet werden. Und zwar die Urlauber, die eben aus Risikogebieten zurückkommen. Die Frage ist nur, wie genau soll das aussehen? Das ist noch unklar. Da gibt es eine Idee, die auf dem Tisch liegt. Es soll Testzentren direkt am Flughafen geben. Es gibt ja auch schon ein paar Flughäfen mit Testzentren. Die werden aber bislang häufig von Tochtergesellschaften der Flughäfen betrieben. Und da kann sich jeder freiwillig testen lassen und man muss es selbst bezahlen. Da haben jetzt einige Ministerinnen und Minister erkennen lassen, dass sie solche Testzentren für eine gute Lösung halten. Die müssten dann aber an allen Flughäfen eingerichtet werden. Und die Frage ist ja auch, wer zahlt das?
Genau. Gibt es denn ungefähre Ansichten darüber, was das alles kostet?
Ja, die Frage ist, wer diese Kosten dann übernehmen soll. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der Knackpunkte auch gerade noch. Sollen die Krankenkassen die Kosten übernehmen oder sollen die Länder die Tests bezahlen? Da gibt es ja auch schon ein paar, die das angekündigt haben. Allen voran mal wieder Bayern. Da soll es kostenlose Tests für alle Urlauber geben, egal ob man aus einem Risikogebiet zurückkommt oder nicht. Berlin hat angekündigt, die wollen immerhin die Testkosten für Urlauber aus Risikogebieten übernehmen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Hessen schauen mit dem Frankfurter Flughafen, wo ja zahlreiche Passagiere gerade aus Risikogebieten ankommen, die werden jetzt nicht so glücklich darüber sein, die Kosten potenziell übernehmen zu müssen. Mal schauen, ob sich die Länder da morgen auf eine einheitliche Linie einigen können.
Nehmen wir mal an, die finden eine Lösung. All das setzt natürlich voraus, dass die Rückkehrer in Quarantäne begeben, bis das Ergebnis vorliegt. Kann man da sich so sehr auf Goodwill verlassen? Denn es ist ja freiwillig.
In diesem Fall, da gibt es ja klare Regeln. Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, der muss 2 Wochen in Quarantäne oder so lange, bis er einen negativen Test vorlegen kann. Das könnte man ja zum Beispiel auch vor dem Rückflug machen, noch im Urlaubsland. Der Test darf nur nicht älter als 48 Stunden sein. Das Problem ist, das wird bislang wenig kontrolliert, weil viele Behörden auch gar nicht wissen, wer denn in ihrem Kreis aus einem Risikogebiet zurückkommt. Deswegen können sie auch nicht kontrollieren. Das ginge aber theoretisch auch darüber, haben wohl die Ministerinnen und Minister noch mal geredet, denn es ist gesetzlich geregelt. Die Airlines, die müssen ja die Daten ihrer Passagiere erfassen und speichern und die Gesundheitsämter, die dürften diese Listen anfordern und dann an weitere Ämter weiterleiten, um auch Kontaktketten im Falle einer Infektion schneller nachvollziehen zu können oder um überhaupt zu wissen, wer aus einem Risikogebiet eingereist ist oder nicht.
Und was ist mit Reisenden, die mit dem Auto gefahren sind oder mit dem Zug? Machen sich die Gesundheitsminister darüber auch Gedanken?
Ja, das machen sie. Das ist natürlich ein Punkt, den sie auf dem Schirm haben, aber das lässt sich ja kaum kontrollieren. Dann müssten wir ja im Prinzip wieder Grenzkontrollen einführen. Auch die Frage, was ist denn mit Zug- und Busreisenden? Da gibt es ja einzelne Stimmen, vor allem aus der Opposition, die zum Beispiel auch sagen, ja, wir brauchen Testzentren an den großen Bahnhöfen. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge Gesprächsbedarf bei den Ländern und sollten sich die Länder morgen auf einen Beschluss einigen, dann werden sie viele dieser noch offenen Fragen auch beantworten und erklären müssen.
Fortsetzung dann morgen im Echo des Tages. Birte Sönnissen war das aus Berlin. Vielen Dank. Wenn ein Forschungsinstitut 6 Dutzend Jugendliche interviewt, dann können die Ergebnisse nur Momentaufnahmen sein. Für grundlegende Erkenntnisse ist die befragte Gruppe viel zu klein, gemessen an der Bevölkerung der Bundesrepublik. Und das wissen die Autoren der sogenannten Sinus-Studie auch. Sie haben nicht den Anspruch, repräsentative Ergebnisse abzubilden, aber trotzdem klingen die Aussagen der heute veröffentlichten Sinus-Jugendstudie interessant genug. Jutta Kaiser fasst sie zusammen.
Immer unterwegs und am Feiern. Das ist für Jugendliche offenbar nicht mehr so wichtig. Sie sind ernster geworden. Das ist ein Ergebnis der neuen Sinus-Jugendstudie. Und, obwohl spätestens seit Fridays for Future auch kein Geheimnis, die Jugendlichen machen sich vor allem Sorgen über die Klimakrise. Studienleiter Marc Kalmbach.
Die verbreitete Überzeugung unter den jugendlichen Befragten ist es, dass die junge Generation nicht gehört wird und dass die Jugend von den PolitikerInnen nicht ernst genommen wird. Häufig unterstellt man diesen, wenn nicht sogar der gesamten älteren Generation, Ignoranz und Zynismus mit Blick auf die Bewältigung der Klimakrise. Und diese Kritik findet sich durchgehend durch alle Lebenswelten.
Etwa die Hälfte der Jugendlichen sieht Politik kritisch, die andere Hälfte reagiert neutral oder positiv. Das sind bessere Werte als bei Erwachsenen. Was aber auch klar wird, die meisten jungen Leute finden sich in der Politik einfach nicht wieder.
So der typische Politiker ist aus Jugendsicht ein älterer, weißer Mann. Für die jungen Leute ist die Grundanmutung von Politik düster. Sie wird verknüpft mit dunklen Farben, Monotonie, Leblosigkeit und Langeweile. Damit Politik für junge Menschen attraktiver wird, sollte sie aus Sicht der Jugend bunter, trendiger und jünger sein. Mehr Farben, netter Humor, fantasievolle Kleidung und so weiter.
Richtiges Politiker-Bashing gibt es allerdings auch nicht. Viele Teenager sagen, der Job sei hart und stressig und nichts für sie. Sie wollen zwar eine gute Stelle mit ordentlichem Gehalt, aber es geht vor allem ums Glücklichsein, sagt der Leiter der Sinus-Jugendstudie, Marc Kalmbach.
Auch das Verhältnis zu Vorgesetzten ist wichtig, zu Kollegen. Die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung wird hervorgehoben und auch der Wunsch nach einer sinnstiftenden Tätigkeit. Auch ist für Jungen und Mädchen wichtig, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben möglich ist.
Überhaupt ist das Soziale wichtig. Jugendliche wollen Zeit mit ihren Freunden und der Familie verbringen und sie sind genervt von Egoisten.
Viele der befragten Jugendlichen beklagen so eine Jeder-für-sich-Mentalität und fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es geht immer weniger darum, sein eigenes Ding zu machen und um jeden Preis erfolgreich zu sein, als um Wohlbefinden, Gesundheit, Balance und soziale Einbindung.
Jetzt nach Brüssel. So geht's nicht. Das ist, glaube ich, zusammengefasst heute die einhellige Meinung aus dem Europaparlament zu den Ergebnissen des EU-Gipfels vom verlängerten Wochenende. Da gibt es heftige Kritik von ganz links bis ganz rechts. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe innerhalb der Europäischen Volkspartei, Daniel Caspari zum Beispiel, nennt den gefundenen Kompromiss so wörtlich geradezu lächerlich und die grüne Ska Keller kündigt Nachverhandlungen an, um, so sagt sie das, den Schaden zu begrenzen. Ralf Siener in Brüssel, es gibt eine Resolution aus dem Europaparlament, die ganz frisch ist. Was steht da drin?
Da steht drin, diese bittere Pille schlucken wir so nicht. Wir müssen nachverhandeln und wenn wir die Pille nicht optimiert kriegen, dann wird die niemand schlucken. Dann wird nämlich das ganze Paket, was die Staats- und Regierungschefs ausgehandelt haben, scheitern. Also harte Worte.
Und zwar offensichtlich von einer ganz, ganz großen Mehrheit im Europaparlament. Ja. Wo sehen die Abgeordneten den Nachbesserungsbedarf?
Die Abgeordneten sagen, ihr redet doch immer vom Green Deal, vom klimaneutralen Europa bis 2050, vom Alleinstellungsmerkmal des Kontinents. Und was macht ihr? Erst sind 190 Milliarden an Zuschüssen vorgesehen für klimafreundliche Technologien, für Forschung, für Gesundheit, für Erasmus-Austausch von Studenten, für Zukunftsinvestitionen. Und dann werden diese 190 Milliarden auf 80 Milliarden runtergekürzt. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Dann sind ja alle Sprüche vom Green Deal und klimaneutralen Europa nur Lippenbekenntnisse, das muss sich ändern.
Und wie wollen die Abgeordneten das jetzt durchsetzen, dass das so kommt, wie sie sich das vorstellen?
Also die Abgeordneten wissen natürlich, dass sie jetzt nicht an Töpfe rangehen können und sagen, dann lasst uns mal ein bisschen weniger in die Landwirtschaft pumpen und weniger in den Straßen- und Brückenbau im Rahmen von irgendwelchen Kohäsions- und Strukturfonds. Denn das gibt natürlich dann einen großen Aufschrei in Polen, in Ungarn, aber auch in Frankreich. Also das wollen sie nicht. Sondern sie schlagen klug vor, lasst uns neue Einnahmen generieren. Plastiksteuer ist immer in aller Munde. Da sagen sie, ist relativer Blödsinn, denn das Ziel ist ja, so wenig Plastik in Zukunft wie möglich zu verbrauchen. Das ist also eine Steuer, die sich im besten Fall selber abschafft. Deswegen Vorschlag der Abgeordneten, besser eine CO2-Grenzsteuer. Beispiel Stahl aus China, aus Indien, unter sehr CO2-intensiven Bedingungen produziert, wird besteuert. Steuert wandert in EU-Haushalt in Zukunftsprojekte. Beispiel Nummer 2, Digitalsteuer. Wir haben gerade Facebook gesehen, in Irland ist davon gekommen. 13 Milliarden Steuerersparnis, ganz legal, teilweise 0,005 Steuern nur gezahlt, da muss eine Mindeststeuer her. Und wenn wir die 13 Milliarden im EU-Haushalt haben, dann können wir all diese Töpfe für Forschung, Gesundheit, klimafreundliche Technologien adäquat ausrüsten.
Ihre Einschätzung als Korrespondent, hat das Europaparlament eine Chance, damit durchzukommen?
Also vielleicht wird man pro forma so eine Digitalsteuer noch reinschreiben. Eins ist sicher, dieser große Deal hier ausgehandelt in 5 Tagen in Rekordzeit wird nicht platzen. Und das EU-Parlament kann es sich nicht leisten, ihn platzen zu lassen.
Ralf Siener war das live für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Stutthof, der Name steht für ein deutsches Konzentrationslager, das die Nazis von 1939 bis 1945 östlich von Danzig betrieben haben. Dort gab es äußerst brutale Menschenversuche, die alleine schon Kriegsverbrechen darstellen. Etwa 110.000 Menschen waren insgesamt in diesem KZ inhaftiert. Davon sind 2/3 umgebracht worden, ermordet worden. Heute hat das Hamburger Landgericht das Urteil gesprochen gegen einen ehemaligen Wachmann des KZ. Der Mann ist heute 93. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Beihilfe zum Mord vor in über 5.000 Fällen. Peter Feder.
Der damals 17-Jährige hatte durchgehend bestritten, von den gezielten Tötungen in der Gaskammer oder per Genickschuss im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig gewusst zu haben. Er wäre gegen seinen Willen bei der Waffen-SS gewesen und hätte im KZ nur Befehle befolgt, mit einem Gewehr auf einem Wachturm zu stehen. In seinem Urteil, 2 Jahre auf Bewährung, erkennt das Landgericht auch eine besondere Bedeutung an, erklärt Sprecher Kai Wanzen.
Die Kammer sieht den Angeklagten der Beihilfe sowohl zu den gezielten Tötungen im Lager schuldig, als auch zur Beihilfe zu Ermordung von Lagerinsassen, die nicht in den sogenannten Todesblocks eingesperrt waren, sondern auch bei den Lagerinsassen, die in anderen Bereichen untergebracht waren, in denen die Lebensumstände aber auch so lebensfeindlich und erniedrigend und unmenschlich gewesen sind, dass sie auch dort über kurz oder lang ums Leben kommen würden.
Tausende tote Gefangene, die aufgrund der grausamen Lebensumstände im Lager starben, willkürliche Misshandlungen, der Gestank von menschlichem Elend. Das könne man vor Ort nur ignoriert haben und genau dazu habe sich der Angeklagte entschieden, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung. Bei der Befragung habe er sich in Gedächtnislücken geflüchtet. Durch Zeugen und Gutachter sei aber eindeutig erwiesen, dass er und die anderen Wachleute Schmiere gestanden hätten und die Lagerleitung dadurch in ihren grausamen Taten unterstützt hätten. Das Urteil nahm der 93 Jahre alte Bruno D. gefasst hin. Er wurde mehrfach von der Richterin direkt angesprochen und das habe ihn dann doch mitgenommen, sagt sein Anwalt Stefan Waterkamp.
Mein Mandant war sehr erschöpft nach dieser Urteilsverkündung. Die war sehr eindrucksvoll, sage ich einmal.
Gefordert hatte die Verteidigung einen Freispruch. Ob der Angeklagte Revision einlegt, ist laut Stefan Waterkamp noch offen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 3 Jahren gefordert. 2 Jahre auf Bewährung wegen der Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen. Ins Gefängnis muss der 93 Jahre alte Bruno D. also nicht. Darum sei es den zahlreichen Nebenklägern bei diesem Fall auch nie gegangen, sagt einer der klagenden Anwälte Stefan Lode.
Das Strafmaß ist zweitrangig. Das ist auch nicht im Interesse unserer Mandanten, dass über 90-Jährige ins Gefängnis gehen, sondern wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, dass die Nebenkläger noch mal zu Wort kommen, die mit sehr viel Genugtuung hier geredet haben, ihre Geschichten erzählt haben, die aber nicht überwiegend von Rache geprägt waren, sondern überwiegend wirklich von der Intention geprägt waren. Wir wollen unsere Geschichte loswerden und wir wollen dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert.
In Freiburg hat das Landgericht heute ein Urteil gefällt über einen Vorfall, der die Stadt seit dem vorletzten Herbst beunruhigt und der bundesweite Negativschlagzeilen hervorgerufen hat. Die Rede ist von einer Gruppenvergewaltigung einer damals 18-jährigen Frau vor einer Freiburger Diskothek. Angeklagt waren 11 Männer, 8 Syrer, ein Iraker, ein Algerier sowie ein Deutscher ohne Migrationshintergrund. Sebastian Bargon.
Der Hauptangeklagte muss wegen Vergewaltigung für 5 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Das ist genau das Strafmaß, das Staatsanwalt Rainer Schmid für ihn gefordert hatte.
Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den intensiven und guten Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft und der akribischen Beweisaufnahme des Gerichts. Und dass wir nach 43 Verhandlungstagen jetzt tatsächlich auch ein Ergebnis haben.
Jörg Ritze, der Verteidiger des Hauptangeklagten, ist dagegen sehr enttäuscht.
Ich bin mit Urteilen nie zufrieden oder unzufrieden. Ich schätze es als richtig oder falsch ein. Wir haben Freispruch beantragt. Aus guten Gründen.
Das Gericht folgte jedoch vor allem dem Gutachter Thorsten Passi. Der Facharzt für Psychiatrie ist Experte für veränderte Bewusstseinszustände. Er hatte ausgesagt, dass die Frau, bedingt durch die Einnahme von Alkohol und einer starken Ecstasy-Pille, schon nach dem ersten sexuellen Übergriff unter Schock gestanden habe. Deshalb sei sie unfähig gewesen, sich gegen die anderen Männer zu wehren. Den Antrag mehrerer Verteidiger, ein zweites Gutachten einzuholen, hatte das Gericht abgelehnt. Jörg Ritzel geht davon aus, dass sein Mandant Revision beantragen wird. denn das Verfahren sei nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Das Gutachten sei fragwürdig und die Geschädigte habe sich in erhebliche Widersprüche verstrickt. Sein Mandant bestreite nach wie vor die Tat.
Informationen aus Freiburg von Sebastian Bargon. Eigentlich haben Werbeslogans nichts verloren im Echo des Tages, aber quadratisch, praktisch, gut, ja, okay, den Spruch kennt erstens jeder und zweitens führt er uns mitten rein in das nächste Thema. Es geht um Ritter Sportschokolade. Die ist quadratisch als einzige auf dem Markt. Unter anderem deshalb dürfen andere Schokohersteller die Form nicht einfach abkupfern. So sieht das jedenfalls der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Klaus Hempel über das heutige Urteil und die, wie soll man sagen, quadratische Vorgeschichte.
1932 kam Firmenmitgründerin Clara Ritter auf die Idee, Schokolade in einer quadratischen Form anzubieten. Aus ganz praktischen Gründen. So sollte sie besser in eine Jackentasche passen. Später entstand daraus der Werbeslogan »Quadratisch, praktisch, gut«. 1996 ließ sich Ritter Sport, ein Familienunternehmen aus Waldenbuch bei Stuttgart, die quadratische Verpackung als Marke schützen. Der Konkurrenz von Milka passte das nicht. Milka meinte, dass man sich eine quadratische Schokoladenverpackung nicht schützen lassen kann und beantragte die Löschung der Marke. Es folgte ein Rechtsstreit, der sich 10 Jahre lang hinzog. Nun hat der Bundesgerichtshof den Streit höchstrichterlich und endgültig entschieden. Der Löschungsantrag von Milka sei unberechtigt, so der Vorsitzende des ersten Zivilsenats Thomas Koch.
Das bedeutet im Ergebnis, dass die quadratische Verpackung der Ritter Sportschokolade als Marke geschützt bleibt.
Der rechtliche Knackpunkt war die Frage, besteht der wesentliche Wert der Ritter Sportschokolade in der quadratischen Form? Anders ausgedrückt, kaufen die Kunden die Schokolade vor allem deshalb, weil sie quadratisch ist. Wäre das der Fall, hätte das Schoko-Quadrat nach den gesetzlichen Vorschriften nicht als Marke geschützt werden dürfen, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH.
Voraussetzung wäre, dass die Form der Ware einen bestimmten Wert verleiht. Beispielsweise zu Weihnachten, wenn aufwendige Weihnachtsmänner in Goldpapier hergestellt werden, dann kann das der Fall sein. Bei der Ritter Sport, die ja immer diese Verpackung hat, da kauft der Verbraucher die Schokolade nicht wegen der Verpackung als solcher, sondern wegen des Inhaltes.
Bei einem Schokoladenweihnachtsmann wäre die Rechtslage wahrscheinlich anders zu bewerten, weil da der Weihnachtsmann als Form für die Verbraucher einen ganz besonderen Stellenwert hat. Ein Schokoladenhersteller könnte sich die Verpackung als Weihnachtsmann also wahrscheinlich nicht als Marke schützen lassen. So wäre sichergestellt, dass ein Schokoladenproduzent kein Monopol auf Weihnachtsmänner hätte. Dass die Kunden Ritter Sport vor allem wegen der quadratischen Form kaufen, dafür gäbe es aber keine Anhaltspunkte, so der BGH. Daraus folgt:
Ritter Sport wird immer Ritter Sport bleiben und es werden im Regale keine anderen quadratischen Schokoladen zu finden sein.
Mein lieber Mann, da ist was los im Weltraum in letzter Zeit und die Projekte sind mehr denn je international. Eine Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate ist seit Anfang der Woche auf dem Weg zum Mars und das mit einer japanischen Rakete. Darüber haben wir berichtet. Heute legt China nach. Die bisher ehrgeizigste Mars-Mission des Landes hat begonnen und die neue Sonde soll Gesteinsarten erforschen und nach unterirdischem Wasser suchen. Steffen Wurzel.
Gegen 7:15 deutscher Zeit startete die Rakete vom Weltraumzentrum auf der südchinesischen Insel Hainan. Live übertragen unter anderem von chinesischen Nachrichtenwebseiten. Erst kurz vorher hatten die Behörden überhaupt bestätigt, dass es heute losgehen würde. An Bord der Rakete Tianwen Nummer 1. Es handelt sich dabei um ein Raumschiff, das aus 3 Elementen besteht. Dem eigentlichen Raumschiff, das ab Anfang nächsten Jahres rund 2 Jahre lang den Mars umkreisen soll. Zweitens an Bord ist ein Landemodul. Es soll von der Umlaufbahn aus im Frühsommer 2021 auf unseren Nachbarplaneten hinabsteigen. Und drittens gibt es noch einen kleinen fahrbaren Mars-Roboter, also einen Rover, der die Marsoberfläche erkunden soll. Diese 3 Geräte gemeinsam bilden die chinesische Tianwen-Mission Nummer 1. Die chinesische Wissenschaftsszene ist stolz, dass der Start der Rakete heute geklappt hat. Ob die Tianwen-Mission wirklich erfolgreich verlaufen wird, entscheidet sich ab Anfang 2021, wenn sich das 3-teilige Modul in der Umlaufbahn des Mars teilt und der Lander und der Rover dann zum Einsatz kommen. Es handelt sich um ein sehr kompliziertes und anspruchsvolles Verfahren. Ähnliches ist bisher nur der US-Raumfahrtbehörde NASA gelungen. Entsprechende russische bzw. sowjetische Marslander gingen in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals verloren. Auch Chinas Raumfahrt hat mit dem Mars bereits schlechte Erfahrungen machen müssen. Vor 9 Jahren war eine Sonde, die den Planeten aus dessen Umlaufbahn erkunden sollte, gescheitert und verloren gegangen.
Das war das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.